Unsere Wormatia, ein Traditionsverein mit viel Geschichte und großen Erwartungen. Aber wie fühlt sich das eigentlich von innen an, direkt auf dem Rasen? Was bedeutet es, Kapitän zu sein? Wie viel Einfluss hat man wirklich auf dem Platz, in der Kabine, gegenüber Trainer und Verein? Wir sprechen darüber, 1908, der Wormatia-Podcast. Freue mich sehr, heute einmal mehr dabei, Wormatia-Vorstandsmitglied Christian Bub. Hallo Christian.
Hi.
Und unser Co-Fan-Beauftragter Kevin Edling.
Hallo.
Ja, wir haben heute einen Gast, den viele Fans noch gut in Erinnerung haben. Einer, der sich identifiziert hat mit dem Verein und schnell zum Fanliebling und zum Kapitän wurde. Einer, der Verantwortung übernommen hat und wir freuen uns darüber. Patrick Auracher, schön, dass du da bist.
Hallo zusammen.
Ja, wir wollen reden über Führung, Verantwortung und Loyalität und über die Frage, was die Kapitänsbinde so besonders macht. Ein Gespräch über Fußball, Persönlichkeit und einen Verein, der mehr ist als 90 Minuten am Wochenende. Patrick, wie geht's dir?
Mir geht's sehr, sehr gut. Ja, ich kann mich nicht beklagen. Also alles so, wie es sein sollte.
Sehr gut. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Wie aufmerksam verfolgst du eigentlich noch die Wormatia?
Also ich gucke eigentlich jedes Wochenende, wie sie gespielt haben und bin natürlich nach wie vor, in den sozialen Medien bekommt man ja eigentlich so gut wie alles mit. Ich lese eigentlich jeden Bericht von jedem Spiel, der dann online gestellt wird, schaue mir die Videos an, die Tore, wenn die da hochgeladen werden und bin natürlich immer noch voll dabei, aber natürlich durch die Entfernung ja nicht mehr so nah dran, sagen wir es mal so.
Ja, aber interessant, du bist ja noch relativ nah dran. Was heißt die Entfernung? Du wohnst in Baden-Württemberg, richtig?
Richtig, genau, auf der Ostalb. Genau gesagt in Iggingen, aber das wird man bei euch da oben nicht so gut kennen, deswegen ja, in der Nähe von Aalen.
Sehr gut, ja. Kevin, dass ein Ex-Spieler auch nach vielen Jahren noch so nah dran ist, das dürfte dich als Fanbeauftragter besonders freuen.
Ja, definitiv. Also das zeigt die Verbundenheit, aber so habe ich ihn von damals auch noch vom Platz her auch im Kopf. Man hat ihm die Identifikation immer abgekauft und zeigt sich ja jetzt auch. Man, das ist jetzt auch, glaube ich, schon fast 10 Jahre her. Es freut einen natürlich dann, ja, dass da die Verbundenheit geblieben ist. Ja.
Christian, was verbindest du mit unserem heutigen Gast?
Ich verbinde Erinnerungen an einen sehr kampfstarken und engagierten Außenverteidiger, Innenverteidiger, je nachdem, was er gerade gespielt hat. Der dann auch ein Elfmeterschütze geworden ist in seiner letzten Saison bei uns. Und natürlich erinnere ich mich gut dran, dass er auch mit Gesichtsmaske mehrfach auf den Platz gegangen ist.
Ja, also das müssen wir unbedingt vertiefen, das Thema. Patrick, mit welchen Leuten hast du vielleicht noch Kontakt von früher oder verläuft sich das irgendwann?
Also es verläuft sich sehr, sehr viel, das muss man ehrlich sagen. Kontakt habe ich noch zum Benjamin Himmel, zum Benny Maas, dann der Henrik Nagel, der durfte bei uns viel mittrainieren, war dann eher in der zweiten Mannschaft unterwegs, spielerisch, hat aber, glaube ich, einen Einsatz sogar mal bekommen in der Regionalliga. Mit dem habe ich auch zusammen gewohnt und mit Benny Himmel in der WG. Und sonst, ja, der Holger Busch natürlich noch und Nicole Busch.
Also sind ja doch noch einige.
Ja, zu denen habe ich tatsächlich sehr viel Kontakt, auch privat. Man schreibt sich immer wieder. Und ja, wenn ich mal, Richtung Worms unterwegs bin, dann treffe ich die Leute auch eigentlich immer.
Kannst du dich erinnern, wie kam der Wechsel damals zustande? Du kamst von Holstein Kiel. Heutzutage völlig absurd, dass jemand von Kiel nach Worms wechselt. Wie war das damals?
Ehrlich gesagt war schon, bevor ich nach Kiel bin, das erste Gespräch mit der Wormatia. Damals musste ich bei den Stuttgarter Kickers gehen in der dritten Liga. Die haben sich dann dafür entschieden, einen anderen Spieler zu holen und haben mir nahegelegt, dann zu gehen. Und da war ich schon zu einem Gespräch, das hat mich aber damals noch nicht 100% überzeugt, aber aus der Hinsicht, ich habe da schon 3 Jahre dritte Liga gespielt und wollte einfach in der dritten Liga es einfach nochmal probieren. Das war so der Hauptgrund und dann kam Holstein Kiel zu mir und hat mir das Angebot gemacht und habe ich gesagt, das probiere ich. Habe da dann ja nicht wirklich so viel gespielt, wie ich es mir erhofft habe, obwohl es trotzdem ein tolles Jahr war. Und dann war für mich eigentlich klar, ich will wohin, wo ich spiele. Ja, und dadurch, dass die Gespräche grundsätzlich das Jahr vorher mit der Wormatia eigentlich schon sehr, sehr gut waren und mir das sehr sympathisch war, sind sie wieder auf mich zugekommen und dann hat man sich zusammengesetzt und dann ging das eigentlich relativ schnell, dass man sich da einig wurde und dann hat meinen Weg nach Worms geführt, ja.
Ja, Kevin, dass wir einen aus Kiel verpflichten, der Drittliga-Erfahrung hat, davon kann man heute wahrscheinlich nur träumen, oder?
Ja, sieht man ja. Also, ja, es ist, führt einem mal wieder vor Augen, wie schwer die Zeiten manchmal vor 10 Jahren waren, damals in der aktuellen Empfindung. Aber wie schön sie in der Retrospektive dann doch waren und wären mit der
Ja,
Herren.
allerdings, du hast die Zeiten angesprochen, Christian, du als Archivar, kannst du uns ein paar Statistiken zu Patrick nennen und vielleicht auch die Phase noch mal so beschreiben?
Er war jetzt 2015 bis 2018 bei uns und nochmal geguckt, 2015, 16 waren wir Neunter. 2016, 17 waren wir sogar auf Platz 6, zweitbeste Platzierung überhaupt in der Regionalliga. Und dann in seiner Abschiedssaison, 13. Da ging der Blick dann schon so ein bisschen nach unten und ein Jahr später sind wir ja dann abgestiegen. Aber nee, zwischendurch, das waren dann durchaus die Saisons, wo man mal etwas entspannter zur Marzia gehen konnte, Spiele genießen, wo man sich auch dann mal drüber gefreut hat, über Lobeshymnen von gegnerischen Trainern, wie toll die Wormatia Fußball spielt und wie kämpferisch stark sie ist. Und ja, das waren gute Zeiten. Und natürlich fällt da auch der Pokalsieg rein im Finale der Häme gegen Waldalgesheim, wo der Patrick, soweit ich mich erinnere, den entscheidenden Elfmeter zum 3-1 verwandelt hat in der Verlängerung, glaube ich, ja.
Also schöne Zeiten. Hast du noch ein paar Statistiken? Wie viele Spiele hat er
Ach
gemacht?
so, da frage ich mich immer, ob die Spieler das
Ja,
eigentlich
genau. Ja, wir fragen
selber
ihn mal.
wissen.
Patrick, hast du es auf dem Schirm?
Nee, ehrlich gesagt nicht.
Also es sind genau 99 Einsätze Regionalliga und Südwestpokal. Wenn man bei Transfermarkt.de guckt, sind es nur 96, weil denen die Pokalspiele von 15, 16 fehlen. Und genau 10 Tore hat er gemacht.
Ja, also die Bilanz, Kevin, die kann sich sehen lassen, oder?
Für einen Innenverteidiger, 10 Buden in knapp 100 Spielen, das ist schon. Wir hatten zwischenzeitlich Stürmer, die hatten eine schlechtere Quote, würde ich behaupten.
Du hast Gespräche mit der Wormatia geführt, dann hat es etwas später erst geklappt, als du dann in Worms warst. Wie hast du dich damals eingelebt? Wie hast du den Verein empfunden, die Menschen vor Ort? Was war das für ein Akklimatisieren?
Also die ersten 2 Monate habe ich mich tatsächlich etwas schwer getan, weil es dann doch neu war. Ich bin ja wöchentlich von einem Hotel ins nächste gezogen, weil ich noch keine Wohnung gefunden hatte. Und hatte tatsächlich, dadurch, dass ich mit Kiel damals die Aufstiegsrelegation hatte, haben wir natürlich länger gespielt und hatte ich nur eine Woche Pause und bin dann eigentlich wieder voll in die Vorbereitung eingestiegen. Und dann war das alles so ein bisschen viel für mich am Anfang. Dann natürlich auch die Erwartungshaltung, wenn so ein Spieler kommt, dann erwartet man natürlich von dem auch was. Aber da habe ich wirklich tatsächlich so 2, 3 Monate gebraucht, bis ich da auch von meiner Leistung her einfach der sein konnte, sage ich mal, der ich auch wirklich bin. Hab dann aber irgendwann eine Wohnung gefunden. Wie gesagt, dann bin ich hier irgendwann in die WG noch eingezogen und dann hat man sich zu Hause gefühlt. Die Leute drumherum, da kann ich eigentlich ja nur sagen, die haben es mir unfassbar leicht gemacht. Also nicht nur die Mannschaft und der Staff um die Mannschaft, sondern auch ich hatte, glaube ich, über die Jahre brutale Nähe zu den Fans, weil ich einfach ein offener Typ bin. Also ich gehe halt auch am Zaun, wenn es mal nicht läuft und dann musst du halt auch mal was anhören. Man kann nicht immer hingehen, wenn es super läuft und man die ganzen Schulterklopfer kommen. Ja, und das hat es mir eigentlich leicht gemacht. Ja, auch der gerade ein Holger Busch muss ich da einfach nennen, der von Anfang an mich ein bisschen zu sich genommen hat und habe dann auch unter anderem im Stadion teilweise gearbeitet, Rasen gemäht und gemacht in der freien Zeit. Und da wächst man dann schon rein in so einen Verein, das muss man schon sagen. Ja, und dann lernt man Leute kennen, die man vielleicht so als normaler Spieler, sage ich mal, gar nicht kennenlernt. Ja, und dann kriegt man auch so ein paar Hintergrundstories mit, was die eigentlich schon erlebt haben, was die abseits machen, wie gesagt, was wir gar nicht mitbekommen. Und ja, ich bin halt schon immer ein Mensch, der sich dann auch mit solchen Menschen auseinandersetzt, weil das ist mein Job, das ist meine zweite Heimat im Prinzip, sage ich jetzt mal, außer zu Hause bei der Frau oder sonst was. Ich verbringe da unfassbar viel Zeit und dann will ich mich damit auch identifizieren und ja, das hat es mir tatsächlich sehr einfach gemacht, ja.
Wahnsinn, ein Spieler, der Rasen mäht. Christian, war dir das bewusst?
Ich wusste jetzt nicht, dass er auf den Rasenmäher ist, aber ich weiß von mehreren Spielern, die der Buschi dann mit einbezogen hat, die dann auf den Aufsitzrasenmäher drauf durften und ihre Runden gezogen haben.
Ja, macht ja auch im Zweifel Spaß. Kevin, aber auch genau diese Art, sich zu stellen, wenn es mal schlecht läuft und wirklich alles reinzuhängen, das merken die Fans ja relativ schnell, ob das Alibi-Zweikämpfe sind oder echte Leidenschaft. Das war wahrscheinlich auch sein Erfolgsrezept, oder?
Ja, absolut. Also das wurde, glaube ich, immer als sehr kampfstark wahrgenommen, was in Worms schon mal immer ein gutes Pfund ist, sage ich jetzt mal. Die Authentizität war immer da. Man hat die Identifikation auch gemerkt. Ich meine, war ja auch immerhin 3 Jahre, fast 100 Spiele hier. Ne, das gibt dann so in der Wechselbeziehung auch schon so, dass man merkt, da ist einer auf dem Platz, dem ist die Wormatia nicht egal. Und das zeigt sich ja quasi jetzt hier auch so ein bisschen in den Aussagen. Ne? Das ist dann vielleicht auch das, was dann so Spieler von den Spielern unterscheidet, die dann nach einem halben Jahr oder Jahr dann auch wieder weg sind. Und ja, wo die Liebe dann vielleicht wechselseitig zwischen Fans und Spieler dann auch nicht ganz so groß ist.
Ja. Na, und die Tatsache, Patrick, du hast ja auch sofort zugesagt, als wir dich gefragt hatten, das ist ja auch ein Indiz dafür, dass dir die Wormatia ja immer noch am Herzen liegt, oder?
Absolut, absolut. Also wie gesagt, ich verfolge es ja immer noch regelmäßig. Und ich muss auch sagen, das war so rein jetzt mal nur aufs Fußballerische gesehen. Ich habe mit den Stuttgarter Kickers viel erlebt, auch das mit Kiel, mit der Aufstiegsrelegation, zweite Bundesliga. Das sind alles Momente natürlich, die man aufsaugt, die man nicht vergisst. Aber so rein persönlich, fußballerisch, war das so meine beste Zeit. Ja, das muss ich ganz klar sagen. Vor allem das letzte Jahr, wo dann auch irgendwann mal feststand, dass ich wieder Richtung Heimat gehe. Ja, das hat mich dann auch nochmal so ein Stück weit beflügelt, da mich einfach nochmal gut zu verabschieden, obwohl es wehgetan hat. Es war aber eine ja, hauptsächlich familiäre Entscheidung. Aber nee, ganz klar, Wormatia war für mich ja nicht nur ein Verein, sag ich mal, wo ich gespielt habe, sondern schon was Besonderes.
Das wollte ich eh noch fragen. Es gab ja eine Vertragsauflösung, gibt's immer mal wieder, aber wie du auch sagst, das waren die familiären Gründe und hatte jetzt nichts mit deiner Verbundenheit zur Wormatia zu tun.
Nee, überhaupt nicht. Das ist aufgekommen, ich glaube im März in dem Jahr dann, wo ich mit meiner Frau wieder zusammengesetzt, also jetzt Frau, damals noch Freundin. das war das vierte Jahr Fernbeziehung und ja, das ist nicht so einfach, das weiß jeder, glaube ich. Also das können, manche können es, wir haben es auch hinbekommen, aber es war einfach auf lange Sicht nicht machbar und dann wollte ich halt auch irgendwann mal sesshaft werden und dann hat sich halt die Möglichkeit mit den Kickers, dass ich da nochmal zurückgehen kann in die Oberliga und da nochmal spielen kann, Richtung Heimat zu gehen. Und dann war für mich klar, okay, wenn die Möglichkeit besteht, dann mache ich das. Und im Nachhinein muss ich sagen, war es jetzt so der richtige Schritt. Aber ich wäre das jetzt um die Ecke gewesen, sage ich mal, Wormatia, dann hätte ich da wahrscheinlich noch 6, 7 Jahre gespielt, ganz klar.
Ja, ich glaube, das kaufen wir dir sofort ab. Man verklärt ja manches im Rückblick, aber dieser Spielertyp Kevin, da hat man das Gefühl, der fehlt der Wormatia doch seit einigen Jahren, oder?
Ja, also wir haben vereinzelt natürlich immer mal wieder Spieler in die Richtung gehabt, aber wenn man gerade dann nochmal so ein bisschen die Zeit reflektiert, auch in Vorbereitung jetzt so auf den Podcast, und dann auch sieht, ja, doch 100 Spiele und dann auch noch so das Bild vor Augen hat, wie er gespielt hat. Und wie gesagt, ich habe die Zeit damals, das war ja eine relativ entspannte Regionalliga-Zeit, in der er gespielt hat für Wormatia-Verhältnisse. Wenn man jetzt so 10 Jahre weiterschaut, gefühlt wie eine andere Welt. Und das macht es dann quasi noch schwieriger, da jetzt eine Verbindung zu heutigen Spielern zu ziehen. Und ja, wie du schon gesagt hast, so ein Spielertyp, ja, kann ich mich jetzt ehrlicherweise die letzten 3, 4 Jahre nicht drin erinnern, dass wir da was Ähnliches hatten.
Du sagst eine andere Welt, da war Corona dazwischen. Christian, du bist ja im Vorstand, hast vielleicht auch noch andere Einblicke. Wie hat sich Regionalliga, Oberliga Fußball seitdem verändert, vor allem die Rahmenbedingungen? Was ist so schwierig auch für Vereine wie Wormatia da Fuß zu fassen?
Die Finanzen sind natürlich immer ein Thema, ne, wo wir natürlich immer mehr so im unteren Viertel waren mit unseren Möglichkeiten, aber wir sind dann halt doch, wie wir ja gehört haben, hingekriegt haben, auch mal sorgenfrei mitzuspielen. Gut, zwischendurch hat man auch ein bisschen bessere finanzielle Möglichkeiten, muss man auch dazu sagen. Heute in der Oberliga sind da die Möglichkeiten natürlich geringer. Oberliga ist für Spieler natürlich auch weniger interessant. Deshalb, das ist eigentlich so der Hauptgrund, dass die Wormatia in der Oberliga natürlich für Neuzugänge weniger interessant ist als eine Wormatia in der Regionalliga. Wir dann jetzt auch in Konkurrenz sind, sage ich mal, mit den Mainzer Vereinen. Ja, früher hatten wir viele Spieler, die sich halt rein auf Fußball konzentriert haben. Das ist heute deutlich weniger der Fall. Und wenn du dann halt Leute hast, die in Mainz zum Beispiel arbeiten und studieren, dann denken die sich auch, ja, Worms ist natürlich toll hier mit Stadion und Fans und das ist bestimmt auch super. Aber in 10 Minuten bin ich auch bei Schott Mainz oder beim SV Gonsenheim, da kann ich auch gut Fußball
oder
spielen.
Oder bei Basara Mainz oder so, ja.
Oder bei Basara Mainz und kann es einfach mit meinem Privatleben, mit meinem Berufsleben, mit der Ausbildung, mit dem Studium besser verbinden. Ja, das ist halt der Punkt, an dem wir heute sind.
Patrick, du hast eine beeindruckende Karriere hingelegt und den Fußball im Norden wie im Süden kennengelernt. Wie hat sich der Fußball verändert in den Ligen, in denen du auch gespielt hast?
Ich glaube, also ich habe mit den Kickers dann den Step auch in die Oberliga gemacht, wo ich dann zurückgewechselt bin. Und man hat gesehen, und ich würde jetzt mal, ich weiß es nicht genau, aber ich würde jetzt mal sagen, dass Stuttgarter Kickers in der Oberliga einen deutlich höheren Etat hatten als Wormatia aktuell. Und da ist auch kein Selbstläufer, da einfach mal kurz aufzusteigen. Wir haben das in dem ersten Jahr gehabt, dass wir nur Zweiter geworden sind. Dann gibt es ja diese 3 Relegationsspiele oder die 3 Mannschaften, wo jeder gegen jeden spielt. Da ging das erste Spiel 2-2 aus, da waren wir nicht dabei. Die anderen Spiele gingen jeweils 1-1 aus. Und dann ist die Mannschaft, wo auswärts 2-2 gespielt hat, aufgestiegen. Und dann war halt eigentlich eine ganze Saison für die Katz. Wobei man auch sagen muss, dass wir einfach in dem Jahr keinen guten Fußball gespielt haben. Deswegen kann ich so mit der Wormatia ein bisschen auch nachfühlen, beziehungsweise im Prinzip ist ja weniger Etat. Das ist nicht einfach, da wieder hochzukommen in die Regionalliga. Und da muss man sagen, muss man natürlich so gesund sein, sage ich mal, als Verein. Die Regionalliga wird nicht umsonst auch Totenliga genannt. Da musst du wirklich nachhaltig gut arbeiten, damit du sagen kannst, okay, das Ding Regionalliga, das können wir uns leisten, ja, um da auch eine schlagkräftige Truppe hinzustellen. Deswegen richtig schwierig. Also wenn ich früher denke, wer da alles in der Regionalliga unterwegs war und da ja, da hat man über solche Themen, glaube ich, noch gar nicht so geredet. Ja, man kam immer mal wieder, dass eine Mannschaft insolvenz gegangen ist, aber im Prinzip, da gab es ja, sind immer noch da Hessen-Kassel, Kickers-Offenbach und Weiß der Kuckuck. Da gibt es halt schon ordentliche Mannschaften, die andere Möglichkeiten haben als die Wormatia, sagen wir es mal so. Und ja, in der Hinsicht, Oberliga ist halt mittlerweile auch keine Bauernliga mehr oder war es eigentlich noch nie, aber ich finde die Oberligen allgemein, auch hier in Baden-Württemberg, aber auch eure, da sind schon Top-Mannschaften dabei, ja, und die versuchen es auch und ja, schwierig, sehr, sehr schwierig.
Ja, kommt noch ein Faktor hinzu, Veranstaltungen, Kevin, wie die Baller League, da gibt es auch Spieler, die sehen, wie sie sich auch auf Social Media präsentieren können, wie sie auch da Geld verdienen können, die treten ja im Grunde auch in Konkurrenz zu Regionalliga, Oberliga-Vereinen.
Ja, wobei ich da gab jetzt das Beispiel da mit dem hessischen Vertreter, der jetzt da 2 Top-Spieler verloren hat. Manchmal auch glaubt, dass sich die Vereine da das Leben ein bisschen selbst schwer machen. Ich meine, in der Oberliga darf es jetzt eigentlich nichts Außergewöhnliches sein, wenn da ein Fußballer auch noch einen Nebenerwerb hat. Und ob er jetzt, ich sage jetzt mal, einen Bürojob hat oder das, was er liebt, dann noch weiterführt und noch mal irgendwo in der Halle kickt. Klar, dass das der Verein vielleicht nicht unbedingt gern sieht, Verletzungsrisiko etc. pp. Kann ich verstehen. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, glaube ich, dass es sich die Vereine da manchmal auch ein bisschen selbst schwer macht. Wie gesagt, ich glaube, Ettersheim war das jetzt, glaube ich, mit dem Halil Ibrahim Yilmaz da, der jetzt, ich weiß gar nicht, 26 Tore in der Hinrunde geschossen hat und dem er jetzt quasi da vor die Tür gesetzt hat, weil er Baller League spielen will. Ja, ich glaube, das muss man dann akzeptieren. Solange ich als Verein quasi keinen Rahmen bieten kann, wo ich sage, okay, der kann sich von morgens bis abends nur bei uns aufs Fußballspielen konzentrieren. Also, so sehe ich zumindest die Sache.
Ja. Patrick, wenn du ein Angebot der Baller oder der Icon League bekommen hättest, wäre das für dich in Frage gekommen? Oder kommt es vielleicht noch in Frage?
Eher nein. Schwierig. Also ich finde das Format ganz cool. Ich gucke es aber zu selten. Ich gucke oft auf Instagram die Highlights, weil da spielt auch ein ehemaliger Spieler von uns mit dem Nick Reichel.
Der in meinem Fitnessstudio übrigens angemeldet ist und vielleicht auch nochmal zur Sprache kommt in unserem Podcast, Kevin Zwinker-Smiley. Also, Entschuldigung, Patrick, ja, du verfolgst das.
Alles gut. Nee, ich glaube, das ist eine coole Plattform, gerade für Oberliga-Regionalliga-Spieler und ist eine andere Art Fußball, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob ich da der passende Spieler tatsächlich dafür wäre, weil es dann halt schon viele wirklich technisch sehr, sehr guten und vor allem auch so, ich sage immer so Zocker, ja, die wirklich im 1 gegen 1 auf engem Raum sehr, sehr gut sind. Ja, klar brauchen wir auch Verteidiger, aber Nee, also Tendenz, wenn ich die Chance jetzt hätte und mich würde dem anrufen, hast Bock, einen Spieltag mitzuspielen, ja, okay, dann vielleicht. Aber mir wäre tatsächlich der Aufwand, ich habe also auch jobmäßig, also ja, da mal einen Tag Urlaub nehmen, um das zu machen, wäre in Ordnung, wird bestimmt Spaß machen, aber grundsätzlich eher nein.
Lass uns nochmal über deine Zeit bei der Wormatia sprechen. Du hast gesagt, finde ich auch toll, wie ehrlich du das ansprichst, so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt, aber dann dich akklimatisiert. Wann hast du gemerkt, ich bin jetzt nicht mehr nur Spieler, sondern auch Verantwortungsträger? Ich bin in dieser Mannschaft nicht nur Mitläufer, sondern perspektivisch auch Kapitän.
Das Gefühl so in der Kabine, also klar, wir haben es ja vorhin gesagt, wenn du, sag ich mal, von einem höherklassigen Verein da hinkommst, dann haben auch deine Mitspieler Erwartungen an dich. Und du hast meines, also ich war zumindest immer so ein Auftreten, ein selbstbewusstes Auftreten. Und auch wenn es bei mir nicht läuft, versuche ich trotzdem, nicht rein leistungstechnisch, aber verbal und so weiter, auch in der Kabine, aber auch als auf dem Platz, anderen Spielern trotzdem eine Stütze zu sein. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach, weil viele, wenn sie selber schlecht spielen, mit sich selber hadern oder sonst was. Und wenn du das auf einer Ebene machst, sage ich mal, die den Mitspielern gegenüber normal ist und nicht überheblich oder sonst was, und die merken, hey, der hilft mir, das ist toll, dass ich so einen Mann jetzt zum Beispiel hinter mir habe, der da organisiert, macht und tut, dann kommt es bei den Jungs einfach gut an. Und das hat mir dann wiederum geholfen, weil wir dann trotzdem auch unsere Spiele gewonnen haben und so, mir dann auch wiederum geholfen, meine Leistung dann zu bringen oder mehr mich dann wieder auf meine Leistung zu konzentrieren. Und ja, das war so der Punkt, wo ich dann gemerkt habe, okay, die Jungs, die vertrauen mir, ja, und ich vertraue ihnen und in der Kabine sowieso. Also ich bin, glaube ich, ein sehr umgänglicher Mensch, sehr gesellig. Und ja, wenn du dich da direkt einbringst und nicht total schüchtern dich, sage ich mal, ins Eck zurückziehst, dann kommst du ins Gespräch relativ schnell, dann lernst du die Jungs kennen, was sehr, sehr wichtig ist. Und dann war es eigentlich ein Selbstläufer, muss man ehrlich sagen.
Wie wurdest du damals Kapitän? Hat das der Trainer entschieden oder hat die Mannschaft abgestimmt? Weißt du das noch?
Ja, das weiß ich noch. Der Flo Treske ist ja damals gegangen. Der war ja davor Kapitän. Und dann hat der Steven Jones sich eigentlich erstmal auf drei Spieler damals festgelegt, die für ihn so die Ansprechpartner sind. Und da war es eigentlich klar, dass von den drei ich der Kapitän war. Das war, glaube ich, der Benny Himmel und der Marco Metzger, glaube ich, damals noch. Also wir waren so die Dreierspitze, sage ich mal. Und dann war eigentlich relativ klar, dass ich dann, aber es hat er dann auch klar kommuniziert, dass ich sein Kapitän bin. Aber die anderen zwei quasi enge. Also Ansprechpartner auch für ihn sind.
Also das sind Namen, Christian, die verbinden wir mit guten Zeiten bei der Wormatia. Wenn man diese hört, der Marco Metzger, der war auch mal weggegangen und kam dann wieder. Also das war schon eine Truppe. Da hat man auch das Gefühl gehabt, im Moment, Patrick, du hast es vielleicht auch verfolgt, wir haben fast jedes Jahr eine Art Neuaufbau. Und damals hatten wir, Christian, zumindest habe ich den Eindruck, auch mehr Kontinuität.
Ich habe es jetzt nicht nochmal geguckt. Das kann aber auch sein, dass man da jetzt
Ja,
retrospektiv
klar.
vielleicht auch einiges dann doch schöner sieht, als es dann tatsächlich gewesen ist. Müsste ich nochmal nachgucken. Also ich kann mich erinnern, dass wir auch damals durchaus viel Fluktuation hatten. Gerade wenn du Spieler hast, die natürlich vielleicht noch auf dritte Liga schielen und denken, hier, da kann es noch weitergehen. Aber ja, es sind auch immer Spieler dabei, die dann nochmal ein zweites Mal eine Station bei der Wormatia hatten oder die länger geblieben waren, die auch gut in Erinnerung geblieben sind und die man auch gerne begrüßt, wenn sie vielleicht als Gegner dann nochmal wiederkommen. Ja, es in 5 Jahren erinnern wir vielleicht uns wieder an andere Spieler, die wir jetzt noch gar nicht auf dem Schirm haben, die auch so Kandidaten werden können. Man weiß es nicht.
Ja, Steven Jones, wir haben drüber gesprochen, auch an Wormatia Urgestein schon als Spieler. Wie hast du ihn als Trainer erlebt? Wie war seine Ansprache? War er kumpelhaft, würde ich jetzt vermuten, aber vielleicht war er in der Kabine ja ganz anders?
Also da würde ich Max Mehring mit reinnehmen in das Boot, weil der war ja Co-Trainer. Die haben ja damals der Sascha Eller abgelöst. Und man muss beide so ein bisschen unterscheiden. Also der Steven ist eher so der Jürgen Klopp-mäßige, so Motivator und Pusher, aber auch Kumpeltyp. Also mit dem Steven konnte man auch Spaß haben. Aber er ist halt auch einer, der auf den Tisch hauen konnte. Also man hat genau gewusst, okay, jetzt ist ein Punkt erreicht, jetzt müssen wir Klappe halten und arbeiten. Und in Max habe ich dann eher so, der hat so eher so die taktischen, technischen Dinge übernommen. Wenn die, sag ich mal, Tafel mit auf den Platz gegangen ist, die Taktiktafel, dann war meistens der Max da dran. Den Part hat er so ein bisschen übernommen und der Steven war so der Motivator und der Pusher. Und ich glaube, die Kombi hat uns zu der Zeit, weil davor lief es ja nicht ganz so gut, sag ich mal, hat uns da sehr gut getan und dann ist uns auch leichter gefallen, sage ich mal, den Negativtrend, sage ich mal, zu stoppen und mit Spaß und Freude, sage ich mal, am Fußballspielen da rauszukommen. Und das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert in der Kombination, ja.
Also wir haben viele Erinnerungen an dich, aber eine Story, die ist unvergessen. Christian hat es schon angedeutet. Es gab da mal die ein oder andere Fraktur. Ich habe so drei in Erinnerung. Vielleicht kannst du uns mal aufklären. Also innerhalb weniger Monate eigentlich, Patrick, hat es da mehrmals gekracht.
Das ist richtig, ja. Ja, das erste Mal war in Stuttgart im Gazi-Stadion gegen VfB 2. Da haben wir das erste Mal die Nase gebrochen. Ja, einfach beim Kopfball hat der nach hinten geköpft, ich nach vorne und dann ist halt meine Nase auf seinen Hinterkopf und dann lag ich am Boden, Nasenbluten und dann wollte ich eigentlich weiterspielen und dann kam der Ricky Pinheiro zu mir her. Und dann habe ich gesagt, alles gut, ich kann weiterspielen und der hat mich ganz schockiert angeguckt und hat gesagt, du spielst auf keinen Fall weiter, du musst raus. Und ja, dann wurde ich auch operiert in Mainz damals in der Klinik und habe mir dann auch direkt einen Tag später eine Maske anfertigen lassen und wollte dann eigentlich direkt wieder spielen. Hat das Team gesagt, du hast nur einmal trainiert, auf gar keinen Fall. Aber die Woche drauf habe ich dann mit Maske wieder gespielt und dann haben wir in Offenbach gespielt, das werde ich nie vergessen. Das war ein Live-Spiel auf Sport 1. Da habe ich einen zwischenzeitlichen 2-2-Ausgleich gemacht. Mit einem Tor, wo ich wahrscheinlich so nie wieder schießen werde, mit links Volley, halb links ins Eck, aus 16 Meter. Ja, und 5 Minuten später kam dann noch der Eckball, da habe ich gedacht, den köpfst du jetzt auch noch rein, dann bist du der Held. Und dann kam halt die Faust vom Torwart und der hat mir quasi die Maske ja, übers Gesicht mit meiner Nase geschoben. Und das war so der zweite Nasenbeinbruch und das war dann schon übel. Also da war das weiße Trikot danach rot. Weil da ist wirklich, ja, da ist alles rausgelaufen. Das war dann schon heftig. Da habe ich dann auch eine Woche wieder Pause gemacht und dann auch mit Maske eigentlich wieder angefangen. Habe dann auch nichts richten lassen, weil ich dachte habe, solange ich kick, ja, bringt es nichts. Und dann tatsächlich nochmal in der Vorbereitung, aber da bin ich mit Mitspieler beim Eckball zusammengestoßen. Aber da war sie nur leicht verschoben. Da habe ich dann einfach meine Maske wieder aufgezogen, da bin ich gar nicht zum Arzt. Ja, beim Kickers habe ich sie mir dann nochmal zweimal gebrochen, aber seitdem.
Ach, dann geht's ja eigentlich.
Seitdem, toi, 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 ich habe immer Holz geklopft.
Die Story ist
Also
unglaublich.
fünfmal insgesamt,
Fünfmal
ja.
insgesamt. Wahrscheinlich gibt es im deutschen Profifußball keinen, der so oft Christian die Nase gebrochen hatte, oder?
Wahrscheinlich nicht, nein.
Dass du direkt wieder gespielt hast, wie hat deine Familie drauf reagiert? Die haben doch gesagt, du hast einen Knall. Mach mal langsam wahrscheinlich.
Also mein Vater hat auf Schwäbisch gesagt, das ist halt mein Bub, hat er gesagt. Und ja, meine Frau hat gesagt, ob ich nicht mal Latten am Zaun habe, ganz klar.
Aber Kevin, im Grunde bestätigt es das, was wir vorher auch gesagt hatten, oder? Dieser unbändige Wille, vielleicht auch ein bisschen irrational irgendwann?
Ja, ich meine, das ist ja, auch wenn es vielleicht im Rückblick etwas unvernünftig war, ja, genau das, was die Leute ja auch irgendwo sehen wollen, sage ich jetzt nicht. Also ich will natürlich nicht sehen, wie sich jemand die Nase bricht, ne? Schon gleich gar keiner von uns, ne? Aber eben, ich sag mal, die Galligkeit dann, ich sag mal, auch wieder nächste Woche auf dem Platz stehen zu wollen, ja, das ist dann natürlich auch das, ja, was dann natürlich auch ja, wirkt auf die
Auf die
Fans, sage
Fans,
ich jetzt
aber
mal.
sicherlich auch nach innen. Also als junger Spieler zum Kapitän aufzuschauen und zu sehen, was der alles auf sich nimmt. Ich glaube, das hat auch eine Wirkung wahrscheinlich, oder?
Ja, das denke ich auch. Also ich denke, wenn ich da vielleicht mit meiner, was es da heute alles so gibt, Adduktorenzerrung dann auf der Massagebank liege und dann sehe, wie der Patrick Aurara nach dem zweiten Nasenbeinbruch innerhalb von 8 Tagen sagt, so Männers, wir gehen jetzt auf den Platz, dann glaube ich, fällt mir die nächste Massage dann vielleicht auch ein bisschen schwerer, ja.
Jetzt, die sind natürlich auffällig, weil es so viele waren. Hattest du andere Verletzungen, Patrick, die deine Karriere immer wieder geprägt haben?
Nee, also nichts Schlimmes, sagen wir es mal so. Ich habe in Worms meine Knie-OP gehabt, da habe ich mir einen Außenmeniskus gerissen, aber das habe ich ja damals so getimt, dass ich vor der Winterpause quasi die OP gemacht habe und dann, ich glaube, ich habe 1 oder 2 Spieltage dann in der Rückrunde zum Rückrundenstart verpasst und habe dann eigentlich schon wieder gespielt. Aber sonst, nee, also toi, toi, toi. Das Knie ist zwar nicht mehr top, aber das ist einfach die Jahre, wo ich jetzt einfach schon lang Fußball spiele. Ich habe keinen Knorpel mehr im rechten Knie. Das macht immer mal wieder Probleme, aber ich habe es so im Griff und Fußball macht mir einfach zu viel Spaß, um zu sagen, nee, ich lasse es jetzt schon.
Bei welchem Fußballer sind die Knie später in Ordnung? Ich glaube, Christian, ist doch bei jedem so, oder?
Ja, so nah dran bin ich nicht. Ich habe ja selber nie Fußball gespielt, also insofern.
Wie kann man sich das vorstellen, damals auch Vertragsverhandlungen, Patrick? Also wir reden immer wieder über Berater, der Einfluss der Berater. Es gibt Spieler, die setzen ein Statement und verhandeln für sich allein. Wie hattest du es damals gehandhabt, so insgesamt in der Karriere?
Bei den Kickers in Kiel und auch, ich glaube, wo ich nach Worms bin, hatte ich einen Berater. Hab den aber, also einmal habe ich ihn gewechselt sogar nach der Kickers, wo ich nach Kiel bin, weil da war ich beim Jörg Nebelung, kennt man vielleicht, vom Robert Enke, auch der Berater gewesen. Und der hatte einfach zu viele Spiele und da kam ich mir selber, also ich habe nichts gehört von dem und habe Verein gesucht und das fand ich damals ein bisschen blöd. Und dann habe ich jemanden kennengelernt, gegen den ich früher selber noch gespielt habe. Christian Schmid heißt der, den kennt man eigentlich nicht. Der hat in Ulm lang gespielt, war dann Invalide. Und der hat mich eines Tages einfach angerufen und gefragt, ob er mich nicht unterstützen soll. Und der hat mich dann unterstützt, bei der Wormatia noch. Eigentlich nur der erste Vertrag. Die anderen haben sich eigentlich von alleine verlängert. Da gab es nicht viel zu verhandeln. Da haben wir einfach gesagt, wir machen so weiter, wie es bisher ist. Und dann passt es. Ja, und ab da habe ich eigentlich gesagt, ich kann das auch ohne Berater. Also ich kann mich mit den Leuten an den Tisch setzen. Ihr habt die und die Vorstellung, ihr habt die und dann wird man sich schon einig, wenn man es wirklich will. Und es war bis dato immer so, ja.
In all den Jahren, Patrick, wer war vielleicht der ekligste Gegenspieler auf dem Platz?
Oh, schwierig. Wen ich echt schwer zu verteidigen fand, war der Kevin Behrens von Saarbrücken, der dann auch Bundesliga gespielt hat. Ja, der war schon, also regionalligamäßig richtig gut. Fabian Klos, Bielefeld. Ganz, ganz eklig, aber muss ich sagen, wenn ich mit meiner 1,83 gegen den gespielt habe, ja, also in der Luft habe ich nicht viel Land gesehen, sagen wir es mal so. Aber es gab natürlich mehr. Ich habe auch schon gegen Nils Petersen gespielt, der hat damals bei Bayern 2 ausgeholfen, bei den Amateuren. Auch super Gegenspieler, ja. Aber es motiviert, wenn du gegen solche spielst. Ich glaube, da kannst du noch mal so ein paar Prozent als Innenverteidiger mehr rauskitzeln. Das hat schon was. Und André Hahn, mein Drittliga-Debüt mit den Kickers in Offenbach damals. 2 Wochen später hat er nach Augsburg gewechselt. Der hat wirklich in der ersten Halbzeit, der hat mich schwindelig gespielt. Also wirklich, ich bin nicht einmal an den Ball gekommen. Das war wirklich für mich, da ich dachte, okay, was mache ich hier eigentlich? Ja, und also das waren schon so die Namen, sag ich mal, wo man gesehen hat, da, bei denen könnte es noch höher gehen.
Ja, ging es dann auch. Wir hatten auch mal gegen Rot-Weiß Essen gespielt und Sascha Mölders, Kevin, hat uns auch diverse Knoten in die Füße und in die Beine gespielt.
Gut, ich glaube, die Verteidiger kamen in den Spielen gar nicht zum Knoten. Ich glaube, ich kann mich noch erinnern in Essen. Ich glaube, da war das sogar noch Sandro Rösner, der da hinten drin gespielt hat. Ich glaube, der hatte nur eine Chance aus dem Ball, wenn er aus dem Tor gefischt hat.
Du hast auch, habe ich gelesen, die Rolle ein bisschen gewechselt als Trainer auch agiert. Bist du noch Trainer eines Frauenteams oder warst es?
Ich war Trainer einer Frauenmannschaft, habe das vor 1,5 Jahren aufgehört, habe das 4 Jahre lang gemacht. Ja, war die Mannschaft von meiner Frau. Die haben einen Trainer gesucht und eigentlich wollte ich es nicht machen, weil ich gedacht habe, dass das eigentlich nicht passt. Der ehrgeizige Auracher mit der Damenmannschaft, die das eigentlich hobbymäßig machen. Hab dann mit denen eigentlich eine Wette gemacht, die ich eigentlich nur gewinnen hätte können. Wenn sie nicht absteigen, bleibe ich Trainer. Und dann waren eigentlich schon abgestiegen, so gut wie. Die hätten 6 Punkte, glaube ich, braucht und der Gegner hätte alles verlieren müssen oder 2 Mannschaften, was nicht möglich gewesen wäre. Und dann hat eine Mannschaft abgemeldet und dann sind sie auf einmal doch drin geblieben. Und dann war ein Geburtstag und dann standen sie vor mir. Du hast gesagt, ja. Und dann musste ich es machen und dann ja, war ich Trainer und habe es 4 Jahre lang gemacht.
Wie hat sich dein Blick vielleicht auch verändert auf deine ehemaligen Trainer, die natürlich ganz andere Sachzwänge haben, die ganze Mannschaft im Blick behalten müssen? Hat sich dein Blick da gewandelt?
Auf jeden Fall. Früher als junger Spieler oder so, wenn man nicht gespielt hat, dann ist man natürlich unzufrieden, was man auch absolut sein darf. Aber als Trainer hast du einfach manchmal auch Spieler auf einer Position, die ungefähr ein Level haben und dann ist oft ein Bauchgefühl und dann muss man einen enttäuschen, einer kann spielen und du hast halt nicht nur 12 Spieler im Kader, sondern du hast jeden Spieltag, sag ich mal, zwischen 8 und 12 unglückliche, unzufriedene Spieler, weil sie auch spielen wollen, was ja auch richtig ist. Ja, also da, was das betrifft auf jeden Fall und auch Trainingsgestaltung und so weiter, hat man immer ein bisschen hinterfragt als Spieler, warum machen wir das jetzt schon wieder oder dies und das. Aber wenn man sich mit der Materie auseinandersetzt, dann macht man sich da schon Gedanken. Und dann ergibt es jetzt im Nachhinein mehr Sinn wie damals.
Ist es für dich auch eine Perspektive, künftig wieder als Trainer tätig zu sein?
Absolut. Also ich bin ja jetzt aktuell beim TSV Essing. Wir spielen auch in der Oberliga Baden-Württemberg und bin da spielender Co-Trainer. Also ich habe da schon ein bisschen ja, mitzureden, sage ich mal, und auch Trainingsgestaltung und so weiter. Aber definitiv, irgendwann, sobald ich, sage ich mal, selber nicht mehr spiele, dann werde ich auf jeden Fall eine Mannschaft coachen, also ganz klar.
Auf dem Platz hast du im Grunde ja auch schon gecoacht, jetzt auch ein bisschen an der Seitenlinie. Wie wichtig ist Psychologie in dem Job? Also da auch wirklich die Leute mitzunehmen, unpopuläre Entscheidungen im Zweifel treffen zu müssen. Wie groß ist der Faktor?
Nicht zu unterschätzen. Also rein aus Trainersicht, wie habe ich ja gerade schon angesprochen, dieses Unzufriedenheit bei Spielern, ist gar nicht so einfach. Was ich finde, ist, ich hatte schon viele Trainer, da waren welche sehr weit weg vom Team und waren nur immer nur drauf, drauf, drauf. Wenn es nicht läuft und wenn es lief, dann haben sie sich gesonnt, wie toll sie sind. Ich denke, das hat heutzutage im Fußball nichts mehr verloren. Ein Trainer muss meiner Ansicht nach sehr nah an der Mannschaft dran sein. Der darf auch mal Spaß mit der Mannschaft haben. Aber auf der anderen Seite müssen die Jungs natürlich auch klar die Grenze wissen. Jetzt ist ernst, jetzt können wir Spaß haben. Und ich glaube, wenn das funktioniert und ein Trainer auch mit den Spielern, wenn sie hinten dran sind, immer wieder Gespräche führt und sie abholt und ihnen auch mitteilt, warum sie nicht spielen, glaube ich, dass ein Spieler das eher versteht, wie wenn du jetzt 4 Wochen mit dem nicht sprichst, und er sich vielleicht nicht traut, zu dir zu kommen. Es gibt ja auch so Charaktere, die sich dann einfach nicht trauen. Dass einfach das, ja, so muss es in meinen Augen funktionieren. Die Gespräche, muss jetzt nicht jede Woche mit dem gleichen immer reden, irgendwann hat er es kapiert. Aber immer wieder, sage ich mal, mit den Spielern natürlich sprechen, nah dran sein. Und ich glaube auch, dass wenn man so mit einer Mannschaft verfährt, dass die Mannschaft einmal was zurückgibt.
Wir haben immer wieder den Eindruck, dass die Vereine aus dem Südwesten, wenn sie in die Regionalliga aufsteigen, sich wirklich auch schwer tun. Nicht per se, aber doch immer wieder. Wie würdest du dir das erklären, dass auch Schott Mainz zum Beispiel jetzt wieder unten drin hängt, dass wir direkt wieder abgestiegen waren? Was könnten die Gründe sein?
Das ist eine gute Frage. Also die Qualität, muss man ehrlich sagen, in der Regionalliga ist dann doch nochmal einfach den Tick besser. Das ist einfach so, wenn man dann auch sieht, so Mannschaft wie Stuttgarter Kickers, ich vermute auch Kickers Offenbach oder so, die machen das trotzdem immer noch hauptberuflich. Das ist dann trotzdem auch ein Unterschied, ob ich 5, 6, 7 Mal die Woche trainiere oder halt nur 3 oder 4 Mal. Und dann ist ja oft so, also so ist es zumindest bei uns in Essingen, wir sind brutal auf junge Spieler angewiesen. Ja, wir versuchen die weiterzuentwickeln, dann ist es natürlich auch oft so, wie es der Wormats ja auch schon oft so ging, wenn dann ein großer Verein kommt oder ein besserer, dann gehen die halt und dann musst du wieder anfangen und wieder anfangen. Und wenn du dann vielleicht doch mal die Mannschaft 2, 3 Jahre zusammenhältst und hochgehst, dann ist ja trotzdem noch eine brutal junge Mannschaft. Und ja, dann ist der Fußball in der Regionalliga einfach ein Ticken anders. Und da glaube ich, dann würden solchen Mannschaften so 3, 4 gestandene Regionalligaspieler als, sage ich mal, Neuzugänge vielleicht gar nicht schaden, um da einfach ein bisschen auch Normalität, sage ich mal, Regionalliga-Normalität reinzukriegen. Wir wissen, wie der Hase läuft und ja, und das ist halt immer die Frage, kann es diesen Verein leisten? Viele sagen auch, hey, wir sind mit der Truppe aufgestiegen, warum sollen wir da jetzt irgendwie nochmal nachrüsten? Die haben unser Vertrauen und das geht halt dann auch oft schief.
Christian, wie erklärst du dir dieses Phänomen, was wir immer wieder beobachtet haben?
Ja gut, der Leistungsunterschied ist ja dann doch wohl ein bisschen größer noch als früher vielleicht, weil ich habe durchaus den Eindruck, dass die Südwestvereine, die Aufsteiger, sich in den letzten Jahren deutlich schwerer tun als in früheren Zeiten, wenn man jetzt mal Eintracht Trier ausnimmt, die natürlich schon in der Winterpause im Prinzip für die Regionalliga damals planen konnten, weil sie ja sowieso so gut wie aufgestiegen waren. Also da habe ich gedacht, also wenn die Trierer jetzt auch so abkratzen da unten, dann müssen wir es gar nicht erst probieren. Dann ist irgendwie offenbar sowas verrutscht, dass das so anstrengend wird. Ja, also das ist halt das Problem, ne? Wenn du eine junge Mannschaft hast, mit der du aufsteigst. Schott Mainz macht es ja so. Die haben gesagt, so, wir holen 3, 4 Neuzugänge und der Rest bleibt zusammen. Und ja, jetzt hängen sie halt unten drin. Vielleicht wie schon mal packen sie es in der Rückrunde irgendwie nochmal aufzudrehen. Ja, das ist immer die Schwierigkeit. Eigentlich willst du ja, dass die Mannschaft zusammenbleibt, du willst ja was aufbauen, aber wenn du dann tatsächlich aufsteigst in die Regionalliga, kann es auch sein, dass du zum Schluss kommst, okay, also wenn wir hier drin bleiben müssen, ja, dann müssen wir 15 Spieler austauschen. So, und so kommt es dann halt wieder, dass man dann halt träumt von der Kontinuität, aber es an den sportlichen Realitäten sozusagen zerschellt, weil wenn du mal aufgestiegen bist, willst du ja auch nicht sofort wieder runter. Es sei denn, du hast halt den Anspruch als Verein an dich selbst, dass du sagst, okay, wir spielen einfach so hoch, wie es geht und wenn wir aufgestiegen sind, dann freuen wir uns und wenn wir halt direkt wieder runtergehen, oder ist es halt so und dann probieren wir es wieder und dann schauen wir mal und dann sind wir halt so ein bisschen Fahrstuhlmannschaft, aber wir haben dafür eine Mannschaft nur mit Jungs aus der Region und da freuen wir uns auch drüber. Ist auch eine Möglichkeit, so kann man es auch angehen.
Ja, aber selbst diejenigen, die schon länger in der Regionalliga unterwegs sind, Kickers Offenbach unter unserem Ex-Trainer Glibo, tun sich auch unheimlich schwer. Kevin, ich weiß, du verfolgst das immer wieder. Und du hast gedacht, wenn einer die Offenbacher auf Linie bringt, dann eher, ne? Aber tut sich auch schwer.
Ja gut, ich glaube, ist ja hier auch schon durchgeklungen, der Step von Oberliga zu Regionalliga ist, glaube ich, schon brutal. Aus meiner Sicht wahrscheinlich sogar der brutalste innerhalb der ersten 5, 6 Ligen, ja. Das Nadelöhr ist brutal. Es versuchen eigentlich jedes Jahr 3, 4, 5 Vereine mit massiv Geld den Schritt da hoch zu gehen. Offenbach, Homburg, ich meine, da kennt man ja so ein bisschen die Zahlen, was da mit Geld um sich geworfen wird. Ja, Klibo hätte ich das durchaus zugetraut, wobei man natürlich auch da sagen muss, auch der macht aus Mettwurst kein Marzipan. Ja, ich glaube, dem muss man die Zeit geben. Und ich glaube, das ist eher so das Problem in Offenbach, dass die Geduld da einfach fehlt, dass man jedes Jahr aufs neue einen Trainer holt und sagt so, du musst jetzt. Und noch bevor die Saison rum ist, hat man den im Prinzip schon wieder ausgetauscht. Ja, mir wäre es recht, wenn man überhaupt mal wieder in die Richtung käme, dass man sich darüber Gedanken machen könnte. Zur absoluten Wahrheit gehört ja dazu, dass wir es weder letztes Jahr im Ansatz geschafft haben, noch dieses Jahr. Ich glaube, das ist erstmal der nächste Schritt, dass wir da gucken müssen, dass wir oben auch wirklich ein Wörtchen mitreden. Und dann mache ich mir gern auch über die Probleme Gedanken, wie wir denn in der Regionalliga Bestand haben.
Ja, aber du, Patrick, du hast ja gesagt, Auswärtsspiel in Offenbach vor 6.000, 7.000 Zuschauern, das ist natürlich eine ganz andere Atmosphäre und für euch als Spieler wahrscheinlich auch.
Ja, also Offenbach war schon, also für Regionalliga-Verhältnisse richtig, richtig toll als Spieler. Aber ich glaube auch als Fans, Waldhof, die Spiele beim Waldhof waren auch immer, da hat man, glaube ich, mal abends ein Flutlichtspiel. Das war einfach geil. Also es hat Spaß gemacht. Ja, wenn die Ränge da toben und es, ja, das gibt einem, sag ich mal, was, wo man dann sich sagt so, ja, genau für diese Momente mache ich diesen Sport oder habe mir, sag ich mal, auf gut Deutsch gesagt, der Arsch aufgerissen, damit ich da hinkomme, dass ich solche Spiele erlebe. Ja, das ist schon was Besonderes. Ja, also ich würde es der Wormatia von Herzen gönnen, wenn sie irgendwann wieder den Step in die Regionalliga gehen können und einfach auch solche Spiele wieder erleben dürfen.
Du sagst es, jahrelang den Arsch aufgerissen für den Fußball und der Körper hat einiges mitgemacht. Was zum Schluss vielleicht liebst du an diesem Sport immer noch, nach all den Jahren, nach deiner Jugendzeit im aktiven Bereich? Was ist die große Faszination immer noch für dich an diesem Sport?
Es sind mehrere Punkte. Also als Junge früher, da hat mir einfach das Spaß gemacht, mit meinen Kumpels draußen zu sein, Tore zu schießen, zu jubeln miteinander und ja, wenn man gewinnt, ist halt einfach, das muss man einfach ehrlich sagen, ist halt ein schönes Gefühl, auch dann mit der Mannschaft. Es hat früher bei den Jugendturnieren angefangen, wenn du da Turniersieger geworden bist. Ja, und dann nimmst du das so mit, du entwickelst da so eine gewisse, ja, auch Siegermentalität. Du fährst ja dann nicht zu den Turnieren. Also es gibt bestimmt so welche, so war ich halt nicht. Ich wollte immer gewinnen. Ich wollte immer gewinnen und mir hat es einfach unfassbar Spaß gemacht. Für mich gab es nichts anderes als Fußball. Und so hat sich das bei mir eigentlich durch die ganze Karriere gezogen, dass ich ja einfach da immer gesagt habe, nee, ich will irgendwas gewinnen, ich will was gewinnen. Ja, und das war immer so mein Antrieb, ja. Und dann gegen später, sage ich mal, kam dann auch das Gemeinschaftliche, so in der Kabine zu sitzen, auch mal nach dem Training, mal ein Bierchen zusammen trinken, sich zu unterhalten, ja. Auch dann, wo ich, sage ich mal, nicht zu Hause gelebt habe, auch mal abends mit den Jungs weggehen. Und so dieses Gemeinschaftliche, man verbringt ja, ich sag's immer zu meinen Spielern jetzt, zu den Jungen, die sollen sich auch die Zeit nehmen, nach dem Training, vor dem Training, die halbe Stunde, Stunde was machen. Ja, weil ich sag's immer, ich sehe euch öfter als meine Frau im Prinzip. Ist eigentlich ein Schatz am Rande, aber im Prinzip ist es so. Ich gehe arbeiten, ich gehe abends ins Training und wenn ich heimkomme, liegt meine Frau im Bett. Deswegen sehe ich meine Mitspieler öfter als meine Frau. Ja, also es ist eine zweite Familie im Prinzip. Und wenn man das so lebt als Mannschaft, ja, ich sage immer, die Basis ist die Kabine. Und wenn das stimmt, Ja, dass wir alle Fußball spielen können, das ist außer Frage. Aber die Basis ist die Kabine und das Gemeinschaftliche. Und das habe ich so, ja, in den letzten Jahren eigentlich so kennengelernt, dass das eigentlich auch unfassbar wertvoll ist, sowas um sich rum zu haben im Leben.
Ja, tolle Worte. Also finde ich wirklich bemerkenswert, wie du den Fußball lebst und liebst und dass du auch für die Wormatze immer noch einen Platz in deinem Herzen hast. Wir wollen zum Schluss noch zu etwas ganz Besonderem kommen. Was macht eigentlich... Ja, Kevin, die Fans warten sicher sehnsüchtig. Für wen hast du dich entschieden?
Ja, heute gibt es unseren ehemaligen Geschäftsstellenleiter Malte Kromm, immerhin auch knapp 5 Jahre bei uns in Amt und Würden die Geschicke der Geschäftsstelle geleitet. Ja. Malte Kromm, das kann ich schon mal vorwegnehmen, ist ein absoluter Tausendsasser. Also es geht jetzt links und rechts durch die Berufswelt. Geboren ist er 73 in Berlin. War dann irgendwann Augenoptiker, hat auch, glaube ich, sogar, ist sogar Augenoptikermeister, hat parallel sein Sportfachwirt und Sportökonom gemacht. Und der Bogen zur Wormatia kam, er hat sich wohl initiativ einfach damals bei Paarverein beworben und die Wormatia hat ihn genommen. So profan sich das so anhört, so war es wohl auch tatsächlich damals. Aber also er war davor, war er Schatzmeister bei Rot-Weiß Frankfurt, glaube ich, vielleicht auch noch dem einen oder anderen Begriff, ist auch so ein Gegner, den wir früher gern in der Vorbereitung, glaube ich, gespielt haben. Ja, war dort Schatzmeister und wie gesagt, hat sich dann auf Sportfachwirt-Ebene da parallel weiterentwickelt und hat sich dann bei uns als Geschäftsstellenleiter beworben, war 5 Jahre auch bei uns. War gefühlt, glaube ich, für alles zuständig. Kann mich auch noch erinnern, der hat parallel, glaube ich, war er auch noch Admin im Wormatia Forum damals. Also hat so gefühlt alles gemacht bei uns. Ist von uns aus zu Zweitligist Jahn Regensburg gewechselt. Also schon auch noch mal ein Sprung von Regionalliga zu Zweitliga. Ebenfalls auf die Geschäftsstelle. Von dort noch mal zum SV Sandhausen. War dort auch noch mal 2 Jahre, auch in deren Zweitliga-Zeit quasi bis 2016. Dann ein internationaler Wechsel zu Atlanta Baleares, also quasi auf die Balearische Insel. Offiziell mehr konnte ich dazu jetzt nicht rausfinden, als strategischer Berater in der Segunda Division B. Ja, also das ist quasi die dritte Liga in Spanien. Das Intermezzo hat aber nicht ganz so lang gedauert. Das waren, glaube ich, nur 10 Monate. Er dann quasi zurück in heimische Gefilde zur Eintracht Frankfurt gewechselt ist, war dort dann Mitarbeiter im Marketing bis 2018. Danach wird es fußballerisch dunkel. Also die sinnbildliche, den Ausflug ins Fußballerische hat er da scheinbar an den Nagel gehangen. Es ging dann weiter als Schriftsteller. 2018 erschien sein Werk Traumberuf Hobby.
Im Selbst, ja,
Im
wollte ich gerade
eigenen
sagen, im
Verlag,
Selbstverlag, glaube ich, ne?
im Selbstverlag, gibt es auch bei Amazon zu kaufen. Traumberuf Hobby mit 2,9 von 5 Sternen
Du hast
rezensiert.
es dir ja sicher gekauft. Wie war die Lektüre?
Absolut, es war atemberaubend. Ja, nee, also, aber auch die Schriftstellerkarriere war wohl auch nur ein ganz kurzes Intermezzo. 2019 erfolgte dann der Einstieg in die Schauspielerei. Es gibt da, wen es da auch interessiert, eine Datenbank Filmmakers. Da sind alle seine umfassenden Komparsenrollen aufgeführt. Also er hat unter anderem hat er Werbung für Bienzenka Fertighäuser als da hat er den Kunden gespielt. Klosterfrau Healthcare Group war er als Kunde unterwegs. Wir kaufen ein Auto.de, ne, der Vorgänger von Ralf Schumacher, war er quasi, ja, der Vorgänger von Ralf Schumacher. Ja, Werbung Zoo Plus als Hundehalter, Schüssler Werkzeuge als Kunstexperte, also auch da ganz vielfältig unterwegs. Ja, 2023 dann wieder ein Quereinstieg und zwar in die Gastronomie. Ja, da gibt es sogar das klingt alles so skurril, aber das ist wirklich kein Witz. Also alles, was ich hier erzähle, stimmt. Es gibt sogar einen Mediathek-Beitrag von ihm aus 2024 mit dem treffenden Titel Der Mann mit den 1000 Umdrehungen. Hatte von 2023 bis 2025 in Bad Homburg das Engels, ein Gin-Lokal in einer alten Apotheke, er dann jetzt just im November 25 in Friedrichsdorf, das ist im Hochtaunuskreis, das Revolvers eröffnet hat. Und das ist, ich muss mir es aufschreiben, ein Lifestyle-Store, was auch immer da Lifestyle-Store ist, auch in Anlehnung an sein Gin. Also Gin hat er auch gemacht, natürlich, ja, Revolver-Gin. Gibt es auch einen Zeitungsartikel dazu. Ja, wird quasi als in dem Zeitungsartikel, der das Ganze so ein bisschen thematisiert, als jugendlich wirkender 52-Jähriger beschrieben. In dem Laden vom Konzept her Live-DJ-Musik und Tapas. Ja,
also, ja, gut, er war ja in Spanien, also hat er vielleicht ein paar Tapas mitgebracht.
Was man so im Hochtaunuskreis halt eben eröffnet. Also Optikermeister, Sportökonom, Geschäftsstellenleiter bei der Vomatia, Schauspieler, Gastronom, Gin-Hersteller, Buchautor, sag ja, tausend Sachen.
Also passt perfekt in unsere Rubrik. Ich erinnere mich an ihn, habe gerne mit ihm zu tun gehabt. Guter, positiver Typ. Christian, du hast jetzt auch sehr viel gegrinst während des Vortrags von Kevin. Ist schon teilweise skurril, aber wie hast du ihn in Erinnerung?
Ja, ich habe ihn auch sehr gemocht damals. Von ihm habe ich das Wort Roundabout gelernt. Das hat er immer sehr, sehr, sehr gerne benutzt. Ich glaube, in meinen Sprachgang war es nur kurz übergegangen. Dann weiß ich noch, wie ich das erste Mal im Fernsehen gesehen habe, in der Werbung. Hier, wir kaufen dein Auto.de, dachte ich, ach, ach Gott, das ist ja der Malte Krom, den kenne ich doch. Und dann kam die Werbung ja wirklich ein halbes Jahr lang. Und immer wieder hat man gesehen. Und ich glaube, das letzte Mal gesehen, da hatten wir gespielt, Eintracht Stadt Allendorf oder so, oder FC Gießen, irgendwo so, in irgendeinem Stadion. Und dann war er plötzlich im Gästeblock, genau. Das war, glaube ich, zum Zeitpunkt, wo man gedacht hat, er ist noch in Spanien. ja, da habe ich das letzte Mal gesehen, ja, da hat er auch nochmal die Vomatia geguckt.
Also vielleicht ist er eines Tages auch bei uns zu Gast im Podcast, weiß man's, Christian?
Na klar, ja, warum nicht?
Also ist ja nicht weit, wenn er da im Taunus und rund um Frankfurt aktiv ist. Patrick, hast du Erinnerungen an ihn? Kennst du ihn?
Nee, ich kenne ihn gar nicht, aber klingt nach einem coolen Typ.
Wirklich guter Typ und hört ihr gerne auch mal unsere anderen Podcast-Folgen an. Kevin hat in ähnlicher Weise ganz wunderbare Anekdoten ausgepackt und alles. Man hat so eine Tendenz, Kevin, so ein bisschen in Richtung Lifestyle geht's ganz oft bei den Jungs da, oder?
Ja, ist ja nicht ganz weit weg vom Fußball, ne? Also vielleicht ist das so der vorgeschriebene. Also es gibt diverse Parallelen, ja, zu dem einen oder anderen Ex-Protagonisten, ja.
Ich würde vermuten, dass du wahrscheinlich auch noch den einen oder anderen auf der Liste hast.
Es gibt noch ein paar, ja.
Sehr gut, also das musste auch sein. Patrick, vielen Dank für deine Zeit. Das hat sehr viel Spaß gemacht und man glaubt, wie sehr du am Fußball hängst und dass die Vomatia da eine wichtige Rolle spielt, macht uns natürlich stolz. Wir drücken die Daumen. Wie läuft's bei euch in der Oberliga? Habt ihr da gute Chancen?
Also mit dem Aufstieg haben wir nichts zu tun. Da ist der VfR Aalen und VfR Mannheim schon deutlich davon, sag ich mal, gespurtet. Wir sind aktuell Vierter. Was für uns als Verein wirklich sensationell ist. Also für uns geht es eigentlich jedes Jahr ums blanke Überleben, sagen wir es mal so. Und dass wir dieses Jahr so gut dastehen, Stand jetzt, ist schon sehr beruhigend, weil wir wirklich eine sehr, sehr junge Mannschaft haben. Ich sag mit 2, 3 Älteren drin, aber sonst wirklich sehr, sehr jung.
Platz 4, damit überlebt man in jedem Fall. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hoffentlich sehen wir uns wieder bei uns vielleicht in Worms, aber gern auch kommen wir mal bei dir vorbei. Das war 1908, der Vomatia-Podcast. Bis zum nächsten Mal.